Willkommen zum Podcast Melting Pot – Migration im Dialog. In diesem Podcast sprechen wir mit NachwuchswissenschaftlerInnen aus verschiedensten Fachgebieten, die zum Thema Migration forschen. Ein Einblick also in die Migrationsforschung über die Grenzen wissenschaftlicher Disziplinen hinweg. Organisiert wird der Podcast vom Nachwuchsnetzwerk des Interdisziplinären Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung an der Universität Duisburg-Essen.
Hallo zusammen und willkommen zur nächsten Folge des Melting Pot. Heute moderieren Merve und ich Janer. Hallo Merve.
Hi.
Und wir dürfen zu Gast begrüßen die Hanna. Hallo Hanna, schön, dass du da bist.
Hallo, danke, dass ich da sein darf.
Genau, ich stelle dich auch mal ganz kurz vor. Und zwar ist Hanna Lütschke-Landwehr, Postdoktorandin an der Fakultät für Gesundheitswissenschaften an der Universität Bielefeld in der Arbeitsgruppe Prävention und Gesundheitsförderung. Auch in diesem Zusammenhang hat sie ihre Doktorarbeit geschrieben, die sich mit dem Thema Gesundheitskommunikation im Kontext von Armut beschäftigte. Und dafür hat sie auch einige Zeit in Sierra Leone verbracht. Also das sind unglaublich spannende Kombination an Tätigkeiten und Kompetenzen und wir freuen uns umso mehr deswegen, dass du bei uns da bist. Du hast dabei auch ziemlich interessante methodische Ansätze verwendet neben deinem spannenden inhaltlichen Ansatz und darüber möchten wir heute alles sprechen. Aber bevor wir jetzt inhaltlich direkt eintauchen, unsere traditionellen Entweder-Oder-Fragen. Ich gebe über zu Merve.
Ja, vielen Dank, Dana. Schön, Hanna, dass du da bist. Auch ich begrüße dich herzlich und beginne gerne mit der Entweder-Oder-Frage. Und zwar würde uns interessieren, ob du dich lieber mit einer Freundin und einem Freund triffst oder ob du dich lieber mit einer Gruppe von Freunden triffst.
Lieber mit einer Person. Ich finde es manchmal in Gruppen schwierig reinzukommen.
Okay, das ist tatsächlich sehr spannend. Wir haben auch im Vorfeld drüber geredet und ich fand die Frage auch ein bisschen schwierig, ob man sich lieber einzeln oder in Gruppen trifft. Aber die mit Blick auf gleich ist natürlich sehr, sehr spannend, dass du sagst, lieber in einzelner Person.
Quality Time quasi eher, ne? Ja, es ist auch spannend, ja. Ich könnte es, glaube ich, auch gar nicht beantworten. Aber die nächste Frage, die mich interessiert, du forschst ja im Bereich Gesundheit. Und es gibt ja verschiedene Ansätze, wo geforscht wird und wo auch Gelder reinfließen für die Forschung. Und was ist dir persönlich wichtiger, Pathogenese oder Salutogenese?
Salutogenese, das ist einfach.
Okay, die Salutogenese, alles klar.
Was ist das?
Genau, vielleicht ganz kurz zur Erklärung. Die Pathogenese wäre die Erforschung von bereits erkrankten Menschen, also Krankheitsforschung. Und die Salutogenese ist sozusagen die Erforschung, wie bleibst du gesund? Wie wird man gar nicht erst krank? Also vielleicht kannst du es noch präziser ausdrücken, Hanna, du folgst wahrscheinlich in dem Bereich.
Genau. Also ich finde, der Ansatz der Salutogenese geht so viel weiter, weil damit auch nicht festgelegt wird, was Krankheit und Gesundheit ist, sondern das wird eher als ein Spektrum verstanden. Und da kommen dann auch diese verschiedenen Komponenten von subjektiver und objektiver Krankheit versus Gesundheit, beziehungsweise halt dann auch die emotionale Ebene noch dazu. Also inwieweit fühle ich mich gesund beziehungsweise krank und dann auch daneben auch dann soziale Komponenten, ne? Also werde ich als krank wahrgenommen und was macht das mit der Umwelt oder mit meinen Bezugspersonen? Also das heißt, ich finde, dass die Salutogenese hat ein deutlich größeres Spektrum auch an Ansätzen, die man untersuchen kann.
Ja, spannend. Und nicht einfach nur die Abwesenheit von Krankheit als Gesundheit, sondern wirklich, was gehört alles dazu?
Genau, also das kann man sich auch ganz gut so als ineinandergreifende Kreise mit Überlappungen vorstellen, wo dann eben nämlich genau subjektiv, objektiv, dann auch soziale Komponenten dann mit hineinfließen und das Ganze dann halt als ein Spektrum zu verstehen, auf dem es halt ganz viele verschiedene Abstufungen gibt.
Ja, das ist auf jeden Fall super, super spannend. Und Spektrum, da denke ich ja direkt an Skalen und an quantitative Forschung, aber wahrscheinlich ist es natürlich nur auch nochmal andere Möglichkeiten und daher auch nochmal unsere letzte übliche Frage. Bist du eher qualitative oder quantitative Forscherin?
Qualitativ.
Das heißt, auch mit einem Spektrum verbinden wir einfach andere Begriffe. Da merkt man das auf jeden Fall auch direkt wieder. Und gerne würde ich auch mit dem Qualitativ kommen wir auch auf eine Methode zu sprechen, die du gerne verwendest. Und zwar habt ihr in einem Projekt, was ihr ins Leben gerufen habt, da geht es um den Bedarf von individualisierten und niedrigschwelligen Informationsangeboten bei der Krebsprävention. Und ihr habt zur Datenerhebung die Methode der sogenannten Fokusgruppeninterviews verwendet. Und mit der Methode habe ich auch schon mal gearbeitet. Ich fand es aber super spannend, dass du quasi jetzt auch unsere erste Gästin bist, die mit der Methode arbeitet im Podcast. Daher nochmal die Frage an dich: Was meint Fokusgruppeninterviews? Was ist das für eine Methode?
Ja, also in dem Begriff Fokusgruppen, Fokus steckt hier schon ein ganz wichtiges Wort drin. Das heißt, es geht um ein moderiertes Gespräch mit mehreren Personen mit einem Fokus auf ein bestimmtes Thema oder ein bestimmtes Produkt. Denn ursprünglich kommt diese Methode der Fokusgruppen aus der Marktforschung, ist inzwischen aber auch eine sehr beliebte Methode in der qualitativen Forschung. Das heißt, es geht darum, nicht repräsentativ zu sein, sondern eher explorativ unterwegs zu sein für ja eher wenig erforschte Fragestellungen. Und was ich besonders gut oder schön finde bei Fokusgruppen ist, dass es nicht den einen Weg für Fokusgruppen gibt, sondern es gibt je nachdem halt auch welche Forschungsfrage oder welches Ziel man hat, gibt es Unterschiede. Also geht es mir zum einen vielleicht in auch der Diskussion selbst um die Interaktion zwischen den Teilnehmern, was auch so eine Beobachtungskomponente noch mit dabei haben kann. Geht es mir darum, wenn ich verschiedene Gruppendiskussionen durchführe, zu vergleichen zwischen bestimmten Merkmalen, zum Beispiel wenn ich das Merkmal Geschlecht zu einer bestimmten Fragestellung untersuchen will. Oder zum Beispiel jetzt in meinem Fall der Gesundheitswissenschaften möchte ich Personen, die ein bestimmtes Krankheitsbild aufweisen, mit Personen, die dieses Krankheitsbild nicht aufweisen, untersuchen. Oder jemand mit im Bereich der Gesundheitskommunikation, Gesundheitsinformationen, wie wirkt sich Migrationsgeschichte und das natürlich auch als eine sehr heterogene Gruppe wahrzunehmen. Also da dann zum Beispiel auch zu sehen, wie sind halt vielleicht Personen aus der ersten Zuwanderungsgesellschaft versus aus der zweiten oder aus bestimmten geografischen Herkunftsländern und die miteinander zu vergleichen. Und ja, daraus ergibt sich dann, also aus diesen Fragestellungen kann man dann auch das Design der Fokusgruppe und die Rekrutierungsstrategie natürlich wieder dann fokussieren. Also gucke ich eher, dass ich in meiner Gruppenzusammensetzung heterogen oder homogen unterwegs bin. Sollen die Personen sich kennen oder nicht? Setze ich Impulse, also nehme ich halt irgendwie Material mit rein, was ich den Personen zeige oder vorgebe, was dann natürlich wieder eine bestimmte Richtung auch vorgeben kann. Oder gehe ich sehr offen in die Diskussion? Welches Medium wähle ich? Also treffe ich die Personen in Präsenz, was dann natürlich wieder den geografisch einschränkt, oder jetzt heutzutage führe ich das online durch, was auch Vorteile mit sich bringt. Welche Gruppengröße mache ich? Also da gibt es halt viele verschiedene Möglichkeiten, die man bei Fokusgruppen durchführen kann.
Ja, und das finde ich auch tatsächlich super spannend, besonders so, du hattest ja auch gesagt, es kommt aus der Wirtschaft. Und Fokusgruppen in der Wirtschaft, das kann ich mir irgendwie vorstellen. Es gibt ein Produkt und man hat eine Zielgruppe definiert für ein Produkt und im Endeffekt möchte man dann schauen, wie das halt quasi bei denen ankommt. Und ich finde das jetzt auch vor allen Dingen spannend mit einer Präventionsperspektive, weil im Endeffekt sind ja alle für dich deine Zielgruppe. So, und wie kommt man dann von alle auf dann halt eine Gruppe von 8 bis 10 Personen? Und was ich bei meiner Erfahrung mit Fokusgruppen hatte, klar, diese Sachen, die du angesprochen hast, heterogen, homogen, dass man da halt auf verschiedenste Sachen achtet. Eins der wesentlichen Entscheidungen war immer, also in meinen Forschungen bisher, passt man auf das Alter und oder auf das Bildungsniveau auf. Wie gehst du denn mit solchen Merkmalen um? Weil man ja quasi sagt, irgendwie, wenn Gruppen zu unterschiedlich von der Altersspanne sind, dass das quasi eine Dynamik auslöst, dass jüngere Leute nicht reden. Oder mit Bildung wird ja auch gesagt, dass sozusagen dann höher gebildete mehr einen höheren Redeanteil haben. Achtest du, also würdest du da eine Empfehlung?
Ja, ich glaube, da muss man sich sehr genau auch im Vorfeld schon mit der Zielgruppe und den möglichen Teilnehmenden beschäftigen. Und das hängt natürlich zum einen von der Fragestellung ab. Also in unserem Fall mit diesem Krebspräventionsprojekt, da geht es uns gerade eher um jüngere Menschen. Das heißt, wir hatten da insgesamt den Fokus auf eher jüngere Menschen gesetzt. Bei meinem Dissertationsprojekt habe ich auch Fokusgruppen durchgeführt. Da war ich ein bisschen explorativer unterwegs. Das heißt, es ging mir darum, auch alle alle Altersgruppen in einer oder in der Gesellschaft abzudecken. Da wusste ich in Sierra Leone zum Beispiel, dass die Gesellschaft eher noch patriarchalisch und auch hierarchisch, gerade mit Altersgruppen, aufgestellt ist, und habe dort dann, wie du eben schon angedeutet hast, mehrere, dass ja, es bestimmte Personen auch hemmen kann, aufgrund ihrer sozialen Position, dann sich in Gruppenkonstellationen zu äußern. In Sierra Leone zum Beispiel habe ich dann geschlechtergetrennte Gruppen aufgesetzt und auch nach den Altersgruppen geguckt. Also ich habe eher dann jüngere Menschen in einer Gruppe geclustert und ältere Menschen in anderen Gruppen dann geclustert, um denen auch die mögliche, also die Freiheiten zuzugestehen, sich äußern zu können, wie sie es möchten. Beim derzeitigen Projekt mit den zur Krebsprävention haben wir drei verschiedene Merkmale, die wir untersucht haben. Zum einen haben wir oder drei Merkmale, die sozusagen dann bei der Rekrutierung entscheidend waren. Und zwar geht es uns insbesondere um familiäres Krebsrisiko, also ja, ein erhöhtes Risiko in bestimmten Familienkonstellationen, wo halt ein erblicher Krebs vorliegen kann oder schon nachgewiesen ist. Und da waren die drei Merkmale einmal Personen, die dieses erbliche Krebsrisiko haben und auch schon eine Krebserkrankung hatten, dann Personen, bei denen das erbliche Risiko vorliegt, aber die noch keine Krebserfahrung haben, und Personen aus der allgemeinen Bevölkerung, die aber ja potenziell auch mit so einem Thema in Kontakt kommen könnten. Und da wussten wir im Vorfeld, dass es wenig sinnvoll ist, diese Gruppen miteinander zu mischen, weil zum Beispiel Personen, die eine Krebserkrankung schon hinter sich haben, ganz andere Bedarfe haben als zum Beispiel Personen aus der allgemeinen Bevölkerung oder auch dann Personen, die noch keine Krebserkrankung haben versus aber die erbliche Anlage versus erbliche Anlage, aber noch keine Krebserkrankung. Und deshalb haben wir da diese Gruppen nicht miteinander vermischt, dort aber dann ansonsten an den Personen, abseits jetzt noch von dem Ziel, ein jüngeres Alter zu haben, ziemlich bunt gemischt. Also da haben wir nicht auf den Bildungsstand oder sowas noch geachtet, sondern haben das miteinander gemischt.
Das hört sich auch tatsächlich in dem Fall auch total nachvollziehbar an, weil wenn man eine Erkrankung halt schon hatte, kennt man wahrscheinlich auch ganz andere Vokabeln, als wenn man es halt nicht hatte. Und dann wäre das wahrscheinlich auch natürlich nochmal schwierig, wenn man das Bild einmal so richtig kennt oder halt gar nicht kennt, ne?
Genau, genau. Das war nämlich auch gerade der Punkt. Also gerade die Personen auch mit einer Krebs, also mit erblichen Krebs und Krebserkrankungen, die haben halt schon so viele Therapien durchlaufen oder sind zum Teil auch schon Jahre dann in früher Erkennungsprogramm drin, dass man deren Erfahrungen und auch Bedarfe an Informationen oder auch deren Wissen über das Gesundheitssystem entlang dieser Krebshistorie gar nicht mit dem vergleichen kann, was jemand aus der Allgemeinbevölkerung hat. Und wir dann da wiederum für die also Personen aus der Allgemeinbevölkerung dann wiederum deutlich mehr Hintergrundwissen dann liefern könnte, was auch den Inhalt oder die Länge der so einer Fokusgruppendiskussion sehr verzerren könnte. Genau, deshalb war das da sinnvoll. Meine Erfahrungen sind aber auch, dass gerade dieser Punkt Bildung, also für mich wird der zum Teil zumindest irrelevanter, weil gerade mit dem Internet auch so die, gerade im Hinblick auf Gesundheitsinformationen und Zugänglichkeit haben sich da bestimmte Grenzen verschoben. Also die Zugänglichkeit zu Ressourcen haben sich verändert und dass Bildung nicht unbedingt das ausschlaggebende Kriterium zum Wissen über Gesundheits- oder auch Zugängen zu Gesundheitsinformationen sein müssen. Und auch da die Rekrutierungsfrage dann manchmal ein bisschen schwierig ist. Personen dann fragen so, warum müssen die das denn mit der Bildung wissen? Oder zum Teil auch sagen so, ja, aber ich habe doch den und den Abschluss auch gemacht. Also ich finde, dass das auch in Fragebögen zum Teil schwierig zu erfassen oder zu vergleichen ist.
Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Was ich mich jetzt auch nochmal interessieren würde, weil wir haben jetzt mal sehr viel über Chancen geredet. Also du bist ja Fan dieser Methode, das ist auf jeden Fall rausgekommen und dadurch sind, glaube ich, die Chancen für unsere Zuhörerinnen irgendwie auch klar. Aber individuell hast du ja auch gesagt, dass du dich lieber einzeln mit Leuten triffst. Welche Risiken siehst du denn in dieser Methode? Also auch hinsichtlich der Interpretation, hinsichtlich der Zusammensetzung. Also wann laufen Fokusgruppen halt nicht?
Ja, auch wenn wir versuchen, möglichst oder viele Fokusgruppen verfolgen das Ziel, doch in sich relativ homogene Gruppen zu bilden, damit sich die jeweiligen Personen wohlfühlen. Aber es kann natürlich trotzdem dazu kommen, auch dass eine Gruppendynamik einfach nicht passt, gerade wenn sich die Personen nicht kennen und dass sich jemand sehr zurückzieht oder eine Person dominiert, dass der Fokus, was ja das Ziel ist von der Fokus-Christen-Diskussion, durch diese Interaktion oder die Dynamik, die sich in so einer Interaktion ergeben kann, völlig verliert und es auch von der Moderation schwierig wird, dann dort einzugreifen. Also es ist schon immer eine Herausforderung, auch eine Fokusgruppe zu moderieren. Ich mache das immer zu zweit, dass wir uns gut absprechen, versuchen, ja, auch manchmal als Hauptmoderation bekommt man das auch manchmal nicht so mit, wenn ein Gespräch total jetzt gerade abdriftet, weil man es vielleicht selber spannend findet. Und da ist dann ein Beisitzer oder eine Co-Moderation ganz wichtig, die dann auch mal so anstupsen kann oder nochmal eine Nachfrage einschieben kann oder einem Zettel zuschieben kann. So, ich glaube, die Person fühlt sich gerade nicht so wohl. Ja, wir haben das jetzt bei dem Krebsprojekt, haben wir tatsächlich Online-Fokusgruppen durchgeführt, A, um geografisch auf mehr Personen zugreifen zu können, die dieses bestimmte Krankheitsbild oder Krankheitsbilder haben. B, aber auch, weil das von den Personen gerade, die eine Krebserkrankung hatten, geäußert wurde, dass es halt für sie angenehmer ist, ne? Jetzt, dass sie nicht noch irgendwo hinreisen müssen, beziehungsweise haben wir das auch zu Zeiten von, ja, als eine der Corona-Wellen gerade wieder ziemlich auf dem Höhepunkt war und die das auch als eine Gefahr für ihre Gesundheit wahrgenommen haben. Wir haben da den Personen offen gelassen, dass sie ihre Kamera anschalten können, oder nicht. Es haben die meisten Personen haben ihre Kamera angestellt. Es waren aber auch aber es waren auch ungefähr ein Drittel jeweils in den Gruppen, die die Kamera ausgelassen haben. Und da habe ich schon beobachtet, dass diese Personen auch weniger sich in die Diskussion integriert oder involviert haben und habe das als eine Herausforderung wahrgenommen. Dann, was die Auswertung von Fokusgruppen angeht, ja, sich wie bei allen qualitativen Vorhaben immer vor Augen zu halten, dass es anekdotisch ist, dass es also nicht repräsentativ ist. Ich finde, vor dem Hintergrund ist aber auch besonders gut, dass Fokusgruppen sich für eine methodische Triangulation eignet. Das haben wir jetzt in dem vorliegenden Fall in diesem Krebsprojekt auch gemacht. Das heißt, die Fokusgruppen waren eine Methode. Wir haben auch noch ExpertInnen-Interviews durchgeführt und die Ergebnisse dann miteinander trianguliert. Und ich finde, das macht das Ganze dann sehr reichhaltig. Ja, das sind so für mich die größten Herausforderungen dabei.
Ja, spannende Methodik auf jeden Fall, die ihr da verwendet habt. Was uns und unsere Hörer jetzt wahrscheinlich auch interessieren würde, was genau war denn eure Forschungsfrage? Wer saß in der Gruppe und was hat das eigentlich mit, wir sind ja ein Migrationspodcast, was hat das eigentlich mit Migration zu tun? Vielleicht kannst du das kurz ausführen.
Ja, also das vorliegende Projekt zur Krebsprävention ist ein Kooperationsprojekt mit dem Krebsinformationsdienst des Deutschen Krebsforschungszentrums. Und dieser bietet derzeit personalisierte Beratung via Telefon und E-Mail an. Wir wissen aber aus Statistiken, dass diese Beratungsangebote in der Hauptsache von ja, Personen über 50 Jahren in Anspruch genommen werden und weniger von jüngeren Personen. Deshalb haben wir zusammen einen Antrag gestellt und möchten nämlich eine ja, interaktive Online-Plattform mit einem Chat-Angebot ins Leben rufen. Und das ist das Ziel dieses Projekts. Also A, im Vorfeld formative Evaluationen durchzuführen, was sind die Bedarfe der Zielgruppen oder möglicher Zielgruppen an dieses Angebot, aber dann auch die Implementierung und dann Evaluation des ersten Projektjahres. Und wir sind jetzt gerade zweiten, oder wir haben jetzt anderthalb Projektjahre ungefähr rum, haben also exploriert, wer sind mögliche Zielgruppen und sind jetzt gerade dabei, diesen Live-Chat ins Leben zu rufen, gehen wahrscheinlich Ende des Jahres, oder wir sind jetzt gerade dabei, so Probe-Chats anzufangen und würden dann wahrscheinlich am Ende oder Anfang des nächsten Jahres dann das Projekt launchen und in die Pilotphase damit gehen. Was das Ganze mit Personen mit Migrationsgeschichte zu tun hat, auch dort gibt es natürlich KrebspatientInnen oder auch Sorge darum, dass man vielleicht eine Krebserkrankung haben könnte. Und wir wissen aus Untersuchungen oder aus anderen Studien, dass gerade Personen mit einer Migrationshintergrund weniger an Früherkennungs- und Vorsorgeprogrammen teilnehmen. Das heißt, unsere Frage war auch, inwieweit können wir die Bedarfe oder inwieweit können wir Personen, die weniger an diesen Programmen teilnehmen, dort abholen und haben ich hatte ja eben schon genannt, dass wir in den Fokusgruppen verschiedene Zielgruppen hatten und unter den RepräsentantInnen der Allgemeinbevölkerung hatten wir auch Personen mit Migrationsgeschichte. Migrationsgeschichte oder Migrationshintergrund ist ja auch ein ja, sehr allgemeiner Begriff. Und viele Personen, inzwischen ja in Deutschland, fast ein Viertel der Allgemeinbevölkerung fallen darunter. Deshalb haben wir schwerpunktmäßig gesagt, wir möchten Personen der ersten Zuwanderungsgeneration untersuchen, also Personen, die nicht in Deutschland geboren sind, schon Erfahrungen mit dem deutschen Gesundheitssystem gemacht haben, aber es halt vielleicht noch nicht komplett verstanden oder gerade auch was so eine ja sehr große Krankheit wie Krebs angeht, durchdrungen haben. Und haben genau in den Fokusgruppen uns die Bedarfe dieser Gruppen, zum Beispiel auch von Personen, die noch sprachliche Herausforderungen haben oder auch zum Beispiel das ja, Kommunikationsverhalten mit deutschen Ärztinnen oder halt mit Ärztinnen in Deutschland, wo es auch zu kulturellen Schwierigkeiten dann kommen kann, in unsere Untersuchung mit
Das
aufgenommen.
ist ja unglaublich interessant, also dass ihr diese Zielgruppen dann gewählt habt, also jüngere Menschen und auch Menschen mit Migrationsgeschichte und diese Personengruppen nehmen offenbar vorhandene Angebote nicht so an. Also wie wenn man sozusagen in Deutschland aufgewachsen ist und die Angebote kennt. Was sind das denn für Angebote, die nicht angenommen werden? Und was sind die Gründe? Also habt ihr da Erkenntnisse, warum diese Angebote nicht angenommen werden?
Um das zu beantworten, stütze ich mich jetzt auf andere Studien. Das ist oder auch gerade eher quantitative Studien, die das erhoben haben. Aus diesen Studien ist bekannt, dass gerade Personen der ersten Zuwanderungsgeneration, also Personen, die nicht in Deutschland geboren sind, weniger an zum Beispiel Gebärmutter Halskrebsvorsorgeuntersuchung oder dann in einem späteren Alter dann auch zum Beispiel Darmkrebsvorsorge oder eine Mammographie-Screening teilnehmen als Personen der späteren Zuwanderungsgeneration, also zweite Generation zum Beispiel, oder die Allgemeinbevölkerung. Das heißt, es geht uns gezielt darum zu schauen, dass Personen, von denen wir aus Statistiken wissen, dass sie weniger gerade diese ärztliche Präventionsmaßnahmen, mit denen man ja ein Krebsrisiko oder auch die Früherkennung und damit halt auch die Behandlungsmöglichkeiten erweitern kann, dass wir die gezielt ansprechen oder besser kultursensibel ansprechen können.
Und wir hatten im Vorgespräch auch zum Beispiel über Angebote wie Selbsthilfegruppen und sowas gesprochen. Und das sind auch Angebote, die gerade im Zusammenhang mit Krebs eigentlich ja zentral und wichtige Bausteine sind. Und die werden etwa auch nicht angenommen. Das war ja ein Beispielaspekt dazu. Genau, und was sind so Gründe, die ihr vielleicht oder in anderen Studien sehen konntet, warum diese Angebote nicht angenommen werden? Ist es nur die Sprache oder kommen da andere Faktoren dazu?
Genau, danke für das Stichwort. Ich hatte gerade noch im Kopf gehabt, dass ich doch meine Antwort eigentlich auch noch ein bisschen ausweiten wollte. Genau, es geht nämlich nicht nur um die Früherkennung, sondern auch wenn es zu einer Krebsdiagnose kommt, wo dann auch andere Bedarfe zum Tragen kommen neben der Behandlung, wie zum Beispiel eine psychosoziale Betreuung. Und da hast du gerade schon gesagt, das sind gerade im Bereich der Krebserkrankung gibt es sehr, sehr viele Selbsthilfegruppen für bestimmte Erkrankungen, die auch von deutschen BürgerInnen häufig genutzt werden, aber da auch wieder von Personen mit Migrationsgeschichte eher weniger, beziehungsweise da muss man halt auch dann wieder differenzieren nach Herkunftsländern, also Personen, die zum Beispiel aus einem polnischen oder oder ehemalige Russlanddeutsche kommen, gerade wenn die schon einige Jahre in Deutschland gelebt haben, da werden solche Angebote wohl sporadisch auch wahrgenommen, aber Personen, die eher aus dem Nahöstlichen, wo auch eher so kollektivistische Gesellschaftsstrukturen, größere Familien und engere Bande zwischen Familienmitgliedern oder auch ja, Großfamilien bestehen, dass dort weniger solche Angebote von Selbsthilfegruppen wahrgenommen werden oder es auch, ja, wie wir in unserer Studie dann herausgefunden haben, als ja, nicht selbstverständlich oder sogar eher abstoßend wahrgenommen wird, mit völlig Unbekannten so intime Details wie Krankheit zu teilen. Also das heißt, dass so ein Angebot von einer ja, eher anonymen Selbsthilfegruppe gar nicht ein Angebot oder ein Bedarf ist, die diese Zielgruppe hat, sondern vielleicht, dass man eher schaut, wie können wir Strukturen, also bereits vorhandene Strukturen nutzen, um diese dann trotzdem entstehenden psychosozialen Bedarfe zu unterstützen. Und das könnten dann zum Beispiel sein in Personengruppen, die vielleicht eine größere religiöse Affinität haben, mit religiösen Führern zusammenzuarbeiten, die oft auch ja sowas wie Beratungen oder Counseling vornehmen, dass die zum Beispiel speziell dafür ausgebildet oder eine Weiterbildung machen, wie sie zum Beispiel auch Personen sensibilisieren können, an Krebs Früherkennungsmaßnahmen teilzunehmen, aber auf der anderen Seite dann auch psychosoziale Bedarfe bei Erkrankten und deren Angehörigen wahrzunehmen.
Also die Informationen müssen an bestimmte Personen, also die, ich sag mal ganz grob, als Influencer sozusagen gelten, in den Gruppen auch ankommen, damit die gestreut werden können. Und das werden, wie du sagtest, jetzt beispielsweise religiöse Führer in bestimmten Gruppen. Gibt es denn noch so andere Orte, an denen Informationen gestreut werden müssen, wo die hinkommen sollten, damit die Angebote angenommen werden? Oder sind es auch andere Angebote, die einfach zur Verfügung gestellt werden müssen?
Ja, also wir verwenden den noch etwas uncooleren Begriff MultiplikatorInnen,
Ja, das
also
ist
nicht
wahrscheinlich auch.
Influencerinnen. Ja, aber du sprichst da einen wichtigen Punkt an. Also die religiösen Führer habe ich gerade nur als ein Beispiel herausgegriffen, sind natürlich nur für Personengruppen, die tatsächlich dann auch in so religiöse Strukturen integriert sind, wie zum Beispiel eine örtliche Moschee oder eine Kirche oder was auch immer dann der religiöse Hintergrund ist. Das können aber auch ganz andere Strukturen sein. Also ich habe zum Beispiel privat einige Kontakte zu Personen aus dem Iran und Irak. Die sind super, also vor allem jüngere Männer, die sind super viel im Fitnessstudio unterwegs. Wie könnte zum Beispiel ein Fitnessstudio oder die Personen, die dort arbeiten und dort Kontakte sind, dann für solche Themen sensibilisieren oder auch einfach nur bekannt sein, dass sie zum Beispiel ein Ansprechpartner sein können? Das muss ja gar nicht sein, dass die so proaktiv losgehen, sondern einfach nur das Wissen, hey, da könnte ich hingehen. Wir wissen aus einem anderen Projekt, wo es um Männergesundheit geht, dass ja, in den letzten Jahren so diese Barbers, also dass man irgendwie so auch dass das auch eine Zielgruppe, dass das
Interessant.
auch Personen sind, die als Multiplikatoren sich eignen würden. Also es kommt da wirklich immer darauf an, die Zielgruppe ganz genau anzuschauen. Und ja, da kann ich nur empfehlen, auch diesen ja, so allgemeinen Begriff der Migrationshintergrund wirklich klein, also sich da Subpopulationen anzuschauen und dann dort ganz gezielt zu schauen, was sind deren Netzwerke, deren Bezugspersonen, Und dort dann entsprechende Ansätze oder Möglichkeiten dann zu integrieren.
Ja, super. Also ich finde auch, eure Forschung zeigt wirklich toll, dass Migrationshintergrund oder Migrationsgeschichte einfach nur ein Dachbegriff ist für eigentlich so eine unglaublich heterogene Gruppe. Und man muss die Leute abholen bei religiösen Führern, aber auch im Fitnessstudio und beim Friseur. Das finde ich total spannend. Ja, diese kleingliedrige Analyse ist umso wichtiger. Was mich noch interessieren würde, wir hatten im Vorgespräch auch von einem Ansatz, den ihr verfolgt, gesprochen, und zwar der Ressourcenorientierung. Was genau meint ihr damit und in welchem Zusammenhang steht der Begriff mit eurem Projekt?
Ja, ich glaube, bei Ressourcenorientierung können wir nicht von einem eigenen Ansatz sprechen. In unserem Fall arbeiten wir mit einem sozioökologischen Modell, was ein systemischer Ansatz ist. Das heißt, das sozioökologische Modell lehnt sich an, ja, die Ökologie an und untersucht, wie Personen oder Gruppen in Interaktion mit ihrer sozialen und strukturellen Umgebung stehen. Und da lässt sich ganz gut so eine Ressourcenorientierung integrieren, indem ich nämlich nicht nur schaue, was sind Barrieren zum Beispiel jetzt zum Gesundheitssystem oder zu Gesundheitsinformation, sondern wo sind bestehende Ressourcen. Und eine Ressource, eine soziale Ressource zum Beispiel, könnte ein religiöser Führer sein oder dann der Friseur oder andere Personen, die halt zum Beispiel MittlerInnen sein können zu bestimmten anderen Services oder Strukturen. Ja, und dazu schauen halt, was sind die Gegebenheiten, was sind Potenziale, die genutzt werden können und damit dann auch wegzugehen von dieser Barrierenfokussiertheit. Also es werden, ich fand das in der Vergangenheit oft auch in der wissenschaftlichen Literatur frappierend, dass immer gefragt wurde, what are the barriers? Ne? Also was sind die Barrieren, was sind die Hürden, wie können wir die Hürden überwinden? Und die Ressourcenorientierung fragt natürlich implizit auch, wo sind Sackgassen? Also wo lohnt sich jetzt auch nicht weiterzugehen, weil die Barrieren zu hoch sind, aber versucht ganz explizit auch den Fokus dafür zu öffnen, wo Potenziale, wo Ressourcen sind, die jetzt vielleicht nicht offensichtlich etwas mit Gesundheit, Gesundheitsförderung zu tun haben, die wir aber trotzdem aus einer sozioökologischen, systemischen Perspektive nutzen können. Und da würde jetzt zum Beispiel der Friseur ja nicht als erstes uns einfallen. Aber wenn wir uns mit der Zielgruppe beschäftigen und deren Netzwerken und Interaktionen, Dynamiken in deren soziostrukturellen Umgebung, dann können auch solche Zusammenhänge auffallen.
Ich finde das total spannend, also auch einfach zu sagen, ey, Ressourcen können viel, viel, vielschichtiger sein und man muss einfach viel besser hingucken, um zu erkennen, was Ressourcen sind, finde ich einen sehr schönen Ansatz. Also, das hört sich quasi schon so nach Lesson Learned an, was du quasi auch anderen Forschungen mitgeben wollen würdest. Nicht nur immer so ein bisschen dieses Barrierengedanken, sondern wirklich nochmal nach Potenzialen mit dem Blick nach Ressourcen zu gucken. Ja, möchtest du uns noch sagen, was sind so deine letzten Worte oder sind das schon auch die Lesson Learned, die für dich total wichtig sind als zentrale Ergebnisse oder hättest du noch andere letzte Worte für uns?
Nee, ich finde, das ist ein ganz gutes Resümee dessen und auch mein Ansatz oder das, was ich versuche in der Forschung zu verfolgen. Damit einhergeht zum Beispiel, geht auch so der Begriff von den schwer erreichbaren Zielgruppen, den ich versuche nicht zu verwenden. Der steht zwar viel auch in Anträgen irgendwie noch drin, aber auch dieser impliziert, dass ein Defekt bei der Zielgruppe ist, ne? Also, dass die es uns schwer machen, sie zu erreichen. Aber auch da wieder, wenn ich diesen
Stimmt.
Blick der Ressourcen nehme, dann kann ich viel offener schauen und sehe nicht diesen Defekt oder Defizite in der Zielgruppe, sondern muss A, auch diese beidseitige Perspektive, also wo sind meine Probleme, also wo erreiche ich die Zielgruppe nicht, und öffne mich dafür, welche Potenziale ich dort nutzen kann. Das noch als kleiner Zusatz zu den letzten Worten.
Danke, sehr, sehr schön.
Ja, vielen Dank für diese auch spannenden Ausführungen. Also finde ich kenne das ja auch aus der Lehrerforschung. Es ist oft ja diese Fehlerorientiertheit, ne, dass man auf die Fehler zählt und nicht das zählt, was eigentlich richtig gemacht wurde, was ja oft viel mehr ist und unterschätzt wird, wie viel die Menschen eigentlich an sich schon mitbringen. Ja, unsere Zeit ist leider auch schon abgelaufen und wir danken dir aber sehr, dass du zu Gast in unserem Podcast warst. Hat sehr viel Spaß gemacht mit dir und dem Team und auch dir, liebe Melve, danke für das Mitmoderieren und
Danke, gerne.
an die Zuhörerinnen, ihr dürft uns gerne abonnieren über Spotify oder auf Podigy und allen weiteren Podcast-Plattformen, die es so gibt. Und wir freuen uns auch, wenn ihr unserem Incentum-Twitter-Kanal folgt. Da bekommt ihr auch immer die Informationen, wann die neue Folge rauskommt und viel mehr. Und damit vielen lieben Dank und ja, bis zur nächsten Woche. Tschüss.
Tschüss.
Bis zum nächsten Monat.
Tschüss.
Entschuldigung.
Ja,
Ein
stimmt.
Monat.
Tschüss. Schön, Hanna, dass du da warst.
Das war's mit dieser Ausgabe des Podcasts Melting Pot. Migration im Dialog. Für mehr Informationen über die Arbeit unseres Netzwerkes und für Updates zum Podcast findet ihr uns auf Twitter unter @incenten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.